HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Liebe Neonazis, liebe Rechtsterroristen, heute habt ihr mir innerhalb von 8 Wochen zum zweiten Mal eine Morddrohung geschickt.
Wir verzeichnen eine beispiellose Welle von Hasskriminalität, darunter auch Morddrohungen und Gewaltaufrufe gegen Politiker und Personen des öffentlichen Lebens, die ein demokratiegefährdendes Ausmaß erreicht haben.
Erschossen auf seiner eigenen Terrasse. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Einen Tatverdächtigen gibt es.
Manche Täter mögen zwar allein gehandelt haben, gemäß ihrem Selbstverständnis als einsamer Wolf. Aber auch dieser einsame Wolf hat ein Rudel, und zwar in den Untiefen des virtuellen Raums.
Was mich wirklich fast an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, ist, wie viele Likes, wie viele Retweets, wie viele Leute das mit einem Daumen nach oben dann auch noch honoriert haben.
Ein Mensch, der jetzt zum Beispiel Hass im Netz äußert oder so, was er am meisten befürchten kann, ist, dass sein Kommentar gelöscht wird und nicht, dass es eine strafrechtliche Anzeige gibt.
Es kann sein, dass wenn ein solches Klima weiter um sich greift, wir weiterhin darauf abheben, andere Menschen tatsächlich heftig zu bedrohen, dass sich damit das Fenster des Akzeptierbaren verschiebt.
Die Bedrohung der Demokratie, das wertschätze ich doch nicht. Diese Veränderung, indem sie mit am Tisch sitzen. Es geht ja darum, wie kann man diese Hass und Hetze bekämpfen. Und die Brandstifter, die lade ich doch nicht mehr zum Tisch ein.
Beleidigungen, Morddrohungen, Hass. Es trifft Politiker, Feuerwehrleute, Autoren, Menschen, die sich öffentlich für eine demokratische Grundordnung einsetzen, sich gegen rechts positionieren. Inzwischen ist die Bedrohung auch im echten Leben real geworden. Die Sprache schlägt in Gewalt um. Seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mehren sich die Fälle der Angriffe. Für viele Betroffene ist der Hass im Netz so erdrückend geworden, dass sie sich zurückziehen oder ihr Amt niederlegen. Der Staat sieht dringenden Handlungsbedarf, will neue Gesetze verabschieden, alte reformieren. Das Bundeskriminalamt will im Netz veröffentlichte Feindeslisten oder Drohungen als Verstoß gegen den Datenschutz unter Strafe stellen. Genügt das? Was tun gegen die Bedrohung, die Menschen einschüchtert und in Angst versetzt? Bist du der Nächste? Wenn Bedrohung zum Alltag wird. So haben wir die Tagsendung heute genannt. Jeder, der in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht, kennt das. In der Anonymität des Netzes fallen die Hüllen des Anstands sehr schnell. Was Menschen sich vermutlich von Angesicht zu Angesicht nicht zu sagen trauen würden, schon in einer Mail ist es schnell hingetippt. Da gibt es immerhin noch einen Absender. Der ist im World Wide Web schwer auszumachen. Und dass es bei Worten nicht bleibt, das hat der Mordfall Lübcke ja allen vor Augen geführt. Gerade im Bereich der Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, können Beschimpfungen und Drohungen schnell dazu führen, dass sich die Angepöbelten fragen, warum sie sich dem weiter aussetzen sollen. Sebastian Schreiber über Politiker im Visier.
Hass, Drohungen und Gewalt gegen Kommunalpolitiker, keine Einzelfälle, sondern aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes in Deutschland längst ein Flächenproblem. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg warnt vor den Folgen.
Das wird zunehmend auch ein Problem für die lokale Demokratie. Wir brauchen Menschen, die ihren Job gerne gelöst und frei machen können, ohne unter Druck gesetzt zu werden.
Der Städte- und Gemeindebund hat für das ARD-Magazin Report München eine Befragung unter Kommunalpolitikern durchgeführt. Mehr als 1000 Bürgermeister beteiligten sich. Das Ergebnis: Mehr als 40% haben bereits Erfahrungen mit Drohungen, Hassmails und Einschüchterungsversuchen gemacht. In 8% der Gemeinde- oder Stadtverwaltungen kam es der Umfrage zufolge auch schon zu körperlichen Angriffen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der Hessische Rundfunk in einer Befragung von Bürgermeistern und Landräten in Hessen. Von mehr als 300 befragten Amtsträgerinnen und Amtsträgern sagten 80%, das politische Klima werde zunehmend rauer. Jeder Siebte hat schon mal ans Aufhören gedacht. Die Anfeindungen kommen der Befragung zufolge von der politischen Rechten und Linken, aber häufig auch von Menschen, die die Politiker der bürgerlichen Mitte zuordnen. Mehr als die Hälfte der befragten Kommunalpolitiker gab an, in den vergangenen Monaten angefeindet oder beleidigt worden zu sein. Das kennt auch Gregor Sommer. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Wehrheim im Hochtaunuskreis. Immer wieder ist er bedroht worden, am Telefon etwa oder über das Internet per Mail.
Mal gucken, was da noch ist für den Nazi-Bürgermeister. Hoffentlich regnet es auf euch bald braune Scheiße, damit ihr auch alle kaputt geht. Jo, dann schluckt man schon, ne?
Trotz der teilweise massiven Drohungen. Gregor Sommer ist weiter Bürgermeister in Wehrheim. Im vergangenen Oktober hat er seine 4. Amtszeit begonnen. Andere Kommunalpolitiker sind in den vergangenen Wochen zurückgetreten. Etwa die Bürgermeisterin im sächsischen Arnsdorf oder der Bürgermeister von Estorf in Niedersachsen. Zu massiv ist der Hass, zu groß der Preis, das Amt weiter zu tragen. Auch der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby von der SPD hat erlebt, dass aus Drohungen auch Taten werden können. Auf sein Bürgerbüro in Halle in Sachsen-Anhalt fielen Anfang des Jahres mehrere Schüsse.
Also ich bin fassungslos und finde, dass Gewalt ist kein Mittel, einfach um seine Ziele zu erreichen, egal jetzt welche Motive dahinter steht. Und wir dürfen das nicht zulassen, dass Gewalt angewendet wird und Sachbeschädigung auch auf öffentliche Einrichtungen, aber auch auf Politikerinnen und Politiker.
Es ist die Frage des Schutzes und der Verteidigung, die nach Vorfällen wie diesem aufkommt. Christoph Landscheid, Bürgermeister im nordrhein-westfälischen Kamp-Lintfort, beantragte nach Drohungen aus der rechten Szene einen großen Waffenschein, um Angriffen im Ernstfall nicht schutzlos ausgesetzt zu sein. Der Antrag des Bürgermeisters, der später nicht bewilligt wurde, hat eine Debatte ausgelöst. Dürfen oder sollten sich Kommunalpolitiker bewaffnen? Christoph Landscheid hat der Streit neue Bedrohungen eingebracht.
Es ist schon ziemlich belastend und das sage ich sehr offen und auch sehr persönlich, in den Weiten des Internets als kriminellster Bürgermeister Deutschlands massiv angefeindet und sehr massiv bedroht zu werden.
Umgekehrt haben in Kamp-Lintfort die Menschen gezeigt, dass es auch anders geht. Etwa 1000 Demonstranten gingen auf die Straße, um ihrem Bürgermeister den Rücken zu stärken, im Kampf gegen Rechts und für Demokratie. Am Tag nach der Demonstration sagte Bürgermeister Christoph Landscheid, das Engagement der Bürger sei das Einzige, was gegen Hass und Hetze wirklich helfe und einen Waffenschein am Ende überflüssig mache.
Gegen die Anfeindungen hilft die Waffe ja auch nicht. Gegen Kotpäckchen im Briefkasten, gelöste Radmuttern am Auto oder Galgen im Vorgarten auch nicht. Es sind ja Attacken aus dem Hinterhalt. Der Journalist Hasnain Kasim kennt die Drohungen nur zu gut. Er steht auch auf mehreren Todeslisten. Anzeigen blieben bisher erfolgreich. Herr Kasim ist Autor, Journalist und Sohn indisch-pakistanischer Eltern. In Oldenburg geboren, im alten Land in Norddeutschland aufgewachsen. Diese biografischen Angaben sind im Zusammenhang unserer heutigen Sendung wichtig, denn wer eine dunklere Hautfarbe hat und einen etwas ungewöhnlicheren Namen, der wird noch schneller zur Zielscheibe. Guten Abend, Herr Kasim.
Guten Abend, hallo.
Sie haben manchmal mehrere Morddrohungen pro Tag bekommen. Stumpft man da irgendwann ab?
Ja, man stumpft ab, beziehungsweise man muss einen Weg finden, damit klarzukommen. Denn diese Drohungen kommen ja und irgendwie muss man damit umgehen. Man kann sie wegklicken, das habe ich eine Zeit lang getan. Aber es waren gerade jetzt im November, Dezember 2019 besonders viele, weil ich sehr scharf AfD und AfD-Wählerinnen und Wähler auch kritisiert habe, weil sie bewusst Menschen, die neonazistisch denken, den Weg an die Macht ebnen. Und ich finde, man sollte auch die kritisieren. Ich darf natürlich für diese Äußerung auch kritisiert werden. Man kann sagen, das ist nicht in Ordnung, du bist zu hart in der Auseinandersetzung. Aber Morddrohungen sind keine Kritik. Das ist inakzeptabel. Und ich habe halt also wirklich Dutzende bekommen pro Tag. Jeden Tag 5 bis 15 Morddrohungen. Und irgendwie muss man damit umgehen. Ich habe es dann schon weggeklickt, beziehungsweise man stumpft halt ab. Man nimmt das auch teilweise nicht so ernst oder versucht es nicht ernst zu nehmen.
Sie haben da in der Kritik gestanden, weil Sie getwittert haben, alle AfD-Wähler zu ächten, sie klein zu halten, ihnen das Leben schwer zu machen. Ist das nicht Schießen mit den Mitteln, gegen die Sie eigentlich auch kämpfen?
Nein, ich glaube, dass man tatsächlich mit den Intoleranten keine Toleranz haben darf. Und wenn man sich anschaut, was die AfD bisher immer getan hat, nämlich unter diesem Deckmantel der Bürgerlichkeit und teilweise mit netten, freundlichen Gesichtern daherzukommen, aber dann tatsächlich eine Politik zu vertreten, die, wenn man genau hinschaut, fremdenfeindlich, rassistisch ist, und eigentlich muss man gar nicht mehr so genau hinschauen. Es gibt Leute, die sagen mir ins Gesicht, ich mit meiner braunen Hautfarbe werde niemals Deutscher sein. Ich bin nur Passdeutscher, ja, sozusagen Passdeutscher, damit wird man in eine zweite Kategorie geschoben. Man wird mir vorgeworfen, ich würde beitragen zum Volkstod. Ja, nur weil ich braune Hautfarbe habe und vielleicht einen Namen, der fremd klingt, da muss ich sagen, ist die Basis für ein Miteinander überhaupt gar nicht mehr gegeben. Und wer dann solchen Leuten den Weg ebnet an die Macht, der muss eben auch sich dafür verantwortlich zeigen und muss eben auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ich diskutiere mit solchen Leuten nicht, denn da ist gar keine Grundlage gegeben. Wer von vornherein sagt, ich gehöre nicht dazu, mit dem brauche ich dann auch nicht weiterzureden.
Nun sind Sie solchen Beleidigungen schon seit sehr langer Zeit ausgesetzt. Wie hat sich das denn über die Jahre verändert, was Ihnen dazugeht an Mails, an Post, auch bei Begegnungen im öffentlichen Raum? Ist das anders geworden als noch vor 10 Jahren?
Ja, es ist sehr viel mehr geworden. Ich kenne das tatsächlich schon seit bald 30 Jahren. Ich war ein Schüler, als 17-Jähriger habe ich schon erste Artikel geschrieben, wo ich mich darüber geärgert habe, über die Stimmung in Deutschland Anfang der 90er Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, wo dann Leute gesagt haben, ich warne vor einer Überfremdung Deutschlands und das in einer Zeit, wo Flüchtlinge vor allem brannten. Und da kamen dann damals die ersten Hassbriefe, die kamen noch per Post, waren handgeschrieben oder getippt und das waren ein paar, das waren 7, die dann vielleicht kamen, über eine Woche verteilt. Mittlerweile kommen Hunderte, manchmal Tausende am Tag, weil das Medium Internet es natürlich sehr leicht gemacht hat, anonym seinem Hass freien Lauf zu lassen. Es ist also ein Ventil, das Internet hat es leicht gemacht, dann bekommen diese Leute auch noch Applaus, ja, dafür, dann schreiben die irgendwie bei Facebook oder Twitter irgendeinen menschenverachtenden Schrott und dann klicken da irgendwie 10 Leute oder 20 oder 30 Leute, gefällt mir, und dann fühlen die sich auch noch bestätigt. Und dann kommt noch hinzu, dass eben mittlerweile ja Menschen mit Macht, also nicht nur in Deutschland die AfD, sondern Trump ist ja das beste Beispiel, der mächtigste Mann der Welt. Wenn solche Leute auch so reden und solch einen Hass versprühen und verbreiten per Twitter, dann denkt jeder, na, dann darf ich das auch, dann ist es in Ordnung. Und deswegen ist es einfach viel, viel mehr geworden. Es ist einfach diese schiere Masse. Ich glaube nicht, dass er neu ist, dieser Hass, aber er findet jetzt einfach seinen Weg nach draußen und er wird sichtbar.
Einer der Wege, die Sie gefunden haben, um damit umzugehen, ist ein Buch, das heißt Post von Karl Heinz. Da geht es um deutsche Hassmails und Ihre Antworten darauf. Antworten Sie eigentlich immer noch auf solche Mails?
Nein, ich habe das 2 Jahre lang gemacht, weil ich einfach versucht habe, einen Weg zu finden, mit diesem Hass umzugehen. Es hieß ja immer, wir müssen mit diesen Leuten den Dialog suchen, wir müssen mit ihnen auf Augenhöhe reden, wo ich mich immer gefragt habe, was um Himmels Willen soll denn Augenhöhe sein mit solchen Leuten, die mich an den Galgen wünschen. Wir sollen die Sorgen und Nöte ernst nehmen. Und das hat mich schon ein Stück weit geärgert, weil ich das für naiv halte. Es ist teilweise, also wenn den Dialog, dann kann das nur eine harte Auseinandersetzung sein. Und das habe ich gemacht. Ich habe angefangen, allen, die mir schreiben, zu antworten, den Streit zu suchen, auch durchaus scharf und manchmal böse und zynisch, aber auch mit Humor und versuchen zu verstehen. Manchmal war das sehr erfolgreich und dann hat man gelernt voneinander. Ich habe das 2 Jahre lang durchgehalten und dann habe ich gemerkt, man verbrennt innerlich. Ja, das macht einen kaputt, wenn man mit all dem.
Oh, jetzt ist die Leitung abgebrochen. Herr Kasim, ja, ich glaube, das war so ein Zischen, da können wir nichts mehr retten. Aber wir haben, glaube ich, die Hauptpunkte verstanden. Es ist zumindest ein Weg, damit umzugehen, darüber zu schreiben. Darauf werden wir auch später in der Sendung noch zurückkommen. Es gibt Initiativen gegen den Hass, wie das No Hate Speech Movement in Deutschland. Das ist eine internationale Kampagne gegen Hassrede im Netz, speziell in sozialen Netzwerken. Eine Jugendbewegung, die 2013 durch den Europarat initiiert wurde. Hören wir mal rein, wie sowas klingt.
Ganz egal, wo wir sind. Wir sind drin. Wir alle sind online. Im Netz kann jeder alles sagen. Machen, wollen, meinen, mögen oder auch nicht. Mit unserem Namen oder inkognito. Ich weiß nicht, wer du bist. Du weißt nicht, wer ich bin. Und ohne Respekt geht das nicht gut. Es gibt kein Recht, jemanden zu beleidigen, zu hetzen, zu bedrohen. Denn Hass ist keine Meinung. Nicht mal im Internet. Wir müssen laut werden. Sagen, was Sache ist. Laut und freundlich. Wie das geht, steht auch im Netz.
Hass ist keine Meinung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht von rund 24.000 Rechtsextremisten aus, mit denen wir es in Deutschland zu tun haben. Reichsbürger nicht mitgezählt. Das sind nochmal etwa 19.000. Eigentlich erstaunlich, dass diese doch eher überschaubare Gruppe von Rechtsextremen uns alle so in Atem hält. Von diesen 24.000, die dem Verfassungsschutz bekannt sind, greifen auch nicht alle zu Waffen, obwohl der Verfassungsschutz eine hohe Waffenaffinität konstatiert. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka hatte Gelegenheit zu hören, wie der Präsident des Bundeskriminalamtes die Gefährdungslage sieht.
53 Personen aus der rechtsextremistischen Szene gelten in Deutschland als Gefährder, also als Menschen, denen die Sicherheitsbehörden jederzeit eine schwere Straftat zutrauen. Einen Terroranschlag wie in Halle zum Beispiel oder einen Mord wie den am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. 53 Personen von knapp 13.000 gewaltorientierten Rechtsextremen in Deutschland, die der Verfassungsschutz gezählt hat. Aber sind das wirklich alle? Vermutlich nicht. Auf der jüngsten Herbsttagung des Bundeskriminalamts im November war auch das ein Thema. BKA-Präsident Holger Münch hat dazu gesagt:
Natürlich müssen Sie, wenn Sie Risiken wirklich einschätzen wollen, solche Dinge auch machen. Sie müssen wissen, wer welche Informationen mit wem austauscht, um darüber auch Risikopersonen zu erkennen. Und das ist auch die große Aufgabe der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste in der Welt, um so auch wieder auf Risikopersonen zu kommen, die am Ende dann Polizei bekannt werden über die Übermittlung der Daten und die wir dann einschätzen können, wieder im Sinne der Prinzipien, die wir aufgebaut haben, gefährderrelevante Personen.
Also eine Art digitale Rasterfahndung könnte helfen. Außerdem ein Risikobewertungssystem mit dem Namen Radar. Radar heißt regelbasierte Analyse potenziell destruktiver Täter zur Einschätzung des akuten Risikos. Das gibt es bereits für Islamisten. Es soll helfen, potenzielle Täter einzuordnen. Das System soll mit einem Fragenkatalog und einem Punktesystem funktionieren. Mit Antworten auf Fragen etwa nach der familiären Situation, psychischen Erkrankungen, dem Freundeskreis, Vorstrafen, Zugang zu Waffen oder Besuchen einschlägiger Demonstrationen sollen Rechte künftig eingeschätzt werden. Aber, warnt Münch,
es gibt da keine hundertprozentige Sicherheit. Sie können den Einzelfall nicht exakt vorhersagen, aber wir müssen an die Rahmenbedingungen ran.
Radar soll gefährliche Neonazis identifizieren helfen, noch bevor sie Straftaten begehen. Doch eine flächendeckende Anwendung wird erst für das Frühjahr 2022 angestrebt, heißt es dazu aus dem BKA. Allerdings braucht die Polizei die Biografien von Tätern, um Radar zu füttern und am Ende die Gefährlichkeit von Rechten feststellen zu können. Außerdem müssen sie bekannt sein. Das kann zum Problem werden, etwa bei sogenannten Fanaltätern, die mit ihrer Aktion ein Zeichen setzen wollen.
Wir haben das Muster, dass wir isolierte Menschen haben, die nicht in feste Strukturen eingebunden sind, die zwar ein bestimmtes Weltbild haben, die aber sehr schwer aufzuspüren sind. Und noch schwerer ist es dann, wenn ich jemanden habe, der so ähnlich ist, auch zu sagen, das ist ein künftiger Täter und was mache ich denn dann?
Muster müssen durchkreuzt werden, sagt BKA-Chef Münch.
Ein Beispiel ist es, dass man mit den Dienstanbietern sehr schnelle, effektive Prozesse haben muss, um zu löschen.
Damit Manifeste und Videos wie etwa das vom Attentat in Halle nicht weiter verbreitet werden können. Denn sowas spreche künftige Täter an. Nehmt ihnen das Forum, fordert BKA-Präsident Münch.
Wir müssen einfach sicherstellen, dass solche isolierten Täter auch isoliert bleiben, um diese Nachfolgeeffekte zu unterbinden.
In Hessen wird man informiert, wenn man auf den sogenannten Feindeslisten auftaucht. Das ist nicht in allen Bundesländern so. Auf solchen Listen stehen mit Namen und Adressen ca. 1.100 Personen und Institutionen aus Hessen, die sich demokratisch engagieren und den Extremisten ein Dorn im Auge sind. Die Täter isolieren, das möchte BKA-Präsident Münch. Kein leichtes Unterfangen bei gut vernetzten Strukturen. Offenbar fühlen sich diejenigen, die Hass verbreiten, bis hier relativ sicher. Das soll sich ändern. Dazu soll auch das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität im Internet beitragen, das Justizministerin Lambrecht im Dezember vorgelegt hat. Außerdem sollen Änderungen im Netzwerkdurchsetzungsgesetz mehr Schutz, mehr Strafverfolgungsmöglichkeiten bringen. Auch könnte der Zugriff aufs Melderegister erschwert werden, damit mögliche Täter nicht so leicht an die Adressen ihrer potenziellen Opfer kommen können. Bisher war es nur strafbar, andere Menschen mit Taten zu bedrohen, die eine Mindeststrafe von einem Jahr vorsehen, also Mord oder Vergewaltigung zum Beispiel. Künftig wird auch bestraft, wer anderen mit Körperverletzung droht. Immerhin. Dr. Matthias Kettemann forscht am Leibniz-Institut für Medienforschung zu Regeln in digitalen Kommunikationsräumen. Schönen guten Abend, Herr Kettemann.
Schönen guten Abend, Frau Henk.
Wie schätzen Sie diese Gesetzesänderungen ein, die geplant sind? Wird es spürbar mehr Strafverfolgung in diesem Bereich geben in Zukunft?
Das lässt sich auf jeden Fall erwarten. Schon jetzt gibt es vielversprechende Projekte, etwa in Nordrhein-Westfalen, die dem Prinzip verfolgen statt löschen folgen. Es ist einfach wichtig festzustellen, dass es nicht ausreicht, wenn die Plattformen rechtswidrige Inhalte einfach nur löschen und das dann nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz melden. Nach dem neuen Modell sollen sie ja zur Verfügung stellen, den Strafverfolgungsbehörden, die Inhalte, die sie löschen möchten, die rechtswidrig sind in ihrer Einschätzung, damit die Strafverfolgung effektiver stattfinden kann.
Drohungen im Internet zählen zu den sogenannten Distanzdelikten. Bei solchen Drohungen und verbalen Attacken ist die Polizei bisher oft von keiner konkreten Gefährdung ausgegangen. Aber wie wir ja schon gehört haben, Worte können treffen, verletzen und das Gefühl, möglicherweise doch auch Ziel physischer Gewalt zu werden, führt ja zu einer massiven Beeinträchtigung des Lebens. Werden diese Drohungen inzwischen auch anders bewertet?
Ja, die werden auf jeden Fall anders bewertet, weil wir einfach nicht mehr sagen können, nach den Morden und Attentaten der letzten Zeit, dass diese Distanzdelikte auch Distanzdelikte bleiben. Im Internet finden Menschen, die extremistischen Ansichten anhängen, finden Bestätigung. Und auch dann, wenn sie nur über das Internet ihre Drohungen äußern, führt das leider oft dazu, dass sie diese dann auch in Wirklichkeit durchführen.
Und deswegen will man ja auch weiterhin diesen Gedanken, die Sachen rechtzeitig aus dem Netz wieder zu entfernen, weiterverfolgen. Da kommt Facebook ins Spiel. Das ist ja auch schön, wenn Facebook sich dem Thema stellt. Was hat Facebook geplant? Wie läuft das dort ab? Sie waren ja kürzlich erst in Kalifornien.
Als erstes Forscherteam der Welt haben wir eine Studie durchgeführt bei der Abteilung von Facebook, die neue Regeln entwickelt. Facebook hat natürlich erkannt, dass die Meinungsäußerungsvielfalt zwar schützenswert ist, dass aber Äußerungen auf Facebook auch eine Gefahr darstellen können. Und deswegen führen sie immer neue Regeln ein, um gegen Hass und Extremismus zu kämpfen. Zuletzt haben sie zum Beispiel nach dem Attentat von Christchurch ein Verbot von rassistischer Rede eingeführt.
Und wie läuft das bei Facebook? Es muss ja dann auch eine ganze Abteilung wahrscheinlich geben, die sich damit beschäftigt, was man löscht, was bleiben darf. Wie laufen diese Entscheidungsprozesse?
Also Facebook hat auf der ganzen Welt Moderatorinnen und Moderatoren, die diese Regeln durchsetzen. Wenn immer sie einen Inhalt als problematisch melden, wird dieser dann von menschlichen Moderatorinnen und Moderatoren überprüft. Mhm. Manchmal sind es auch Algorithmen, die diese Vorauswahl treffen. Und wenn ein Inhalt für rechtswidrig gehalten wird, dann wird er eskaliert. Das heißt, er wird eine Stufe nach oben zu einer höheren Mitarbeiterin oder Mitarbeiter innerhalb von Facebook weitergeleitet. Und die muss dann beurteilen, ob man mit Strafverfolgungsbehörden Kontakt aufnimmt, etwa bei einer konkreten Drohung, gerade gegen Politikerinnen und Politiker oder bei einer Bombendrohung oder einem Akt des Terrorismus.
Wenn sich Facebook da jetzt intensiv kümmert, dann bedeutet das, und das ist wahrscheinlich in der Vergangenheit auch längst passiert, dass die Verbreiter von Hassbotschaften sich auch andere Plattformen suchen. Wie wichtig ist Facebook in diesem Bereich überhaupt noch?
Wir haben einige Fälle gehabt, wie zum Beispiel im Fall der rechtsradikalen Partei Der Dritte Weg, dass Facebook dieser Partei die Plattform entzogen hat. Dann hat allerdings im Mai diesen Jahres das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass selbst eine rechtsradikale Partei einen Anspruch hat auf einen Facebook-Account und dass Facebook hier also weniger stark eingreifen darf in die Meinungsäußerungsfreiheit auch radikalerer Positionen. Dennoch legen zum Beispiel Forscherinnen, die die Zivilgesellschaft online untersuchen, nahe, dass rechtsradikale Akteurinnen und Akteure auf andere Plattformen ausweichen. Dort werden sie nicht mehr so stark bewacht und die Gefahr besteht, dass sie sich noch mehr radikalisieren.
Das ist ja ein ganz schmaler Grat, auf dem wir da wandeln. Auf der einen Seite wollen wir natürlich diese Grundrechte für alle bewahren, die unsere Demokratie letztlich auch ausmachen, diese Meinungsfreiheit für alle. Also jeder soll die Möglichkeit haben, seine Meinung zu äußern. Auf der anderen Seite haben wir es damit Menschen zu tun, die genau diese Freiheiten, die wir haben, einschränken wollen. Wie kann der Staat die Grundrechte im Internet sinnhaft durchsetzen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Staat steht in der Verantwortung, unsere Menschenrechte zu schützen und sie umzusetzen. Das gilt in der normalen Welt genauso wie im Internet. Er muss also auch die Plattformen dazu zwingen, Menschenrechtsverletzungen im Internet zu beenden. Die Meinungsäußerungsfreiheit hat zwei Dimensionen. auch Meinungen, die schockieren, auch Meinungen, die verstören, sind geschützt. Gerade Meinungen, die nicht dem Mainstream angehören, müssen geschützt werden. Gleichzeitig dürfen aber Menschenrechte nicht dazu verwendet werden, um gegen die Grundordnung, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorzugehen. Und diese Grenze zu ziehen, ist ein Akt, den wir als Menschen jeden Tag vornehmen müssen, die Gerichte vornehmen müssen und wo wir in einen Prozess der Aushandlung treten müssen. Was wollen wir für eine Gesellschaft? Was wollen wir? Welche Rechte möchten wir online haben, damit wir gesellschaftlichen Zusammenhalt noch sichern können? Das sehe ich nämlich als Gefahr, dass wir zu sehr reden über individuelle Rechtspositionen und zu wenig über die Konsequenzen, weil es macht ja was aus, ob wir Hassrede online zulassen, dies dann aber dazu führt, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder Frauen online verstummen, weil sie ständig Anfeindungen ausgesetzt sind. Das können wir nicht wollen als Gesellschaft und deswegen müssen wir darauf achten, dass derartige Auswüchse durch die Plattformen, aber auch durch die Gerichte und auch durch die Polizei hintangehalten werden.
Das klingt jetzt danach, als seien wir in dieser ganzen Geschichte noch am Anfang.
Wir sind am Anfang, aber wir sind sicher nicht am Anfang des Endes. Das heißt, wir befinden uns hier nicht in einem neuen Rechtsraum. Das heißt, das Recht gilt auch online. Was das aber so speziell macht, ist, dass hier zunächst einmal die privaten Regeln der Plattformen gelten. Darüber denken wir viel zu wenig nach. Wenn wir zum Beispiel zum Penny oder zum Aldi gehen, denken wir nicht darüber nach, dass wir uns hier in Räumen bewegen, die dem Hausrecht dieser Unternehmen unterworfen sind. Wenn wir aber in Facebook aktiv sind oder auf Twitter oder auf TikTok, dann gilt genau das. Es gelten zuerst einmal die privaten Regeln dieser Unternehmen. Und wie diese jetzt gemeinsam mit den staatlichen Regeln, die unsere Grundrechte sichern, angewandt werden, das ist eine ganz spannende Frage, die wir noch nicht ausreichend beantwortet haben.
Regelungsstrukturen im Netz, das ist das Forschungsgebiet von Dr. Matthias Kettemann. Vielen Dank. HR2 Kultur der Tag. Aufklärung kann helfen gegen Hass im Netz. Deshalb gibt es zusätzlich zu WhatsApp auch WhatsApp, ein Kooperationsprojekt des Hessischen Rundfunks mit dem Hessischen Kultusministerium.
Noch vor ein paar hundert Jahren glaubten die Menschen, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei und dass alles sich um sie dreht. Und viele, die was anderes sagten, wurden von der katholischen Kirche verurteilt. Jetzt wissen wir natürlich, dass die Erde sich um die Sonne dreht, aber wenn damals niemand etwas hinterfragt hätte, dann hätte es keine neuen Ideen und keinen wissenschaftlichen Fortschritt gegeben. Es ist okay, was zu sagen, das nicht jedem passt.
Außerirdische haben Elvis entführt.
Das Recht auf Meinungsfreiheit bedeutet, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort.
UFOs kontrollieren unsere Gedanken.
Schrift.
Kaufen Sie mein Buch, die Mondlandung ist ein Fake.
Und Bild.
Was haben die Illuminaten damit zu tun?
Frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht, dass man frei von Verantwortung für alles, was man sagt oder schreibt, ist. Beleidigungen, Volksverhetzung, der Aufruf zu Gewalt und Mord, die Androhung von Vergewaltigung, das alles ist nicht erlaubt und wird juristisch verfolgt. Manchmal ist man aber trotzdem so hasserfüllt, dass man den Hass unbedingt rauslassen möchte. Zum Beispiel, wenn du schreibst:
Linksversiffte Muslim-Homo-Kommunisten-Bananen sind der Abschaum der Obsttheke. Hashtag Banana-Hate.
Du hast zwar die Freiheit, diese Meinung zu haben, aber es ist keine Zensur, wenn niemand deinen Bullshit hören will, wenn keine Online-Plattform deine Hassrede archivieren will und wenn deine Mama einfach das Licht ausschaltet, weil sie dein Gesicht nicht sehen will. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen einer sachlichen Diskussion mit abweichender Meinung.
Ich mag Birnen.
Ich mag Äpfel.
Ich hasse Bananen, die sind scheiße. Ihr seid scheiße!
Und schlichtweg asozialem Benehmen. Aber wie wäre denn die Welt, wenn man einfach keinen Hass mehr äußern würde?
Wie wäre eine Welt ohne Hass? Das werden wir wohl nie erfahren. Momentan scheint er eher zu als abzunehmen. Immer mehr Menschen sehen den Staat als reinen Dienstleister. Und wenn ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann wird sofort attackiert. Das kann sich gegen alle Vertreter des öffentlichen Lebens richten. Gegen Polizisten, gegen die Sanitäter im Krankenwagen, hinter denen man warten muss, den Feuerwehrmann, den Kommunalpolitiker, der sich für etwas einsetzt, was man selbst nicht gut findet. Bist du der Nächste? Wenn Bedrohung zum Alltag wird, HR2 Kultur der Tag. Vielleicht überfordert das Internet einen nicht unerheblichen Teil der Menschen. Das gibt's ja manchmal, dass man sagen muss, super Idee, aber leider können viele mit der großen Freiheit nicht umgehen. Vielleicht müssen wir uns anders im Netz ausweisen. Auch der bedrohte Politiker Diaby, auf dessen Büro ja geschossen wurde, sagt, wir leben in einer Demokratie. Wer unter diesen Spielregeln seine Meinung sagt, müsse keine Angst haben und brauche sich nicht hinter einem Pseudonym zu verstecken. Klarnamen im Internet? Jan-Luca Künzberg hat sich darüber Gedanken gemacht.
Das Internet hat sich entwickelt als ein Ort unendlicher Freiheit. Leider ist die Menschheit noch nicht bereit dafür. Die Freiheit, sich anonym zu äußern, wird missbraucht für Unsagbares. Deshalb gibt es Forderungen nach einer sogenannten Klarnamenpflicht im Netz. Das wäre natürlich ein evolutionärer Rückschritt. Viele nutzen die endlose Freiheit des Internets im besten Sinne. Sie können sich anonym informieren über schambehaftete Dinge. Die Anonymität schützt sie. Aber der Schutz der Scham kann nicht so schwer wiegen wie der Schutz von Leib und Leben. Klar, für alle, die sich diskriminierungsfrei zu sensiblen Themen informieren wollen, wäre das ein empfindlicher Einschnitt. Für Journalisten würde es manche Recherche erschweren oder unmöglich machen. Aber hier müssen zwei hohe Güter, nämlich das der Anonymität im Netz und das der Sicherheit des Einzelnen, gegeneinander abgewogen werden. Und da kann die Anonymität nur verlieren. Vielleicht gibt es ja technische Lösungen für beides. Die Identität ist hinterlegt, trotzdem kann unter Pseudonym kommuniziert werden. Man kann sich nur mit Personalausweis mit dem Internet verbinden. Danach kann man sich ohne Klarnamen wie immer im Netz bewegen. Schüler können weiter ihre Lehrer anonym bewerten, Patienten ihre Ärzte und ein Homosexueller in einem konservativen Dorf in Süddeutschland kann sorglos am schwulen Leben im Internet teilnehmen, ohne sich im Heimatdorf outen zu müssen. Wenn aber jemand die Freiheit der Anonymität missbraucht und Mitmenschen bedroht, können Ermittlungsbehörden Täter schnell und sicher identifizieren. Auch ohne hinterlegte Identität ist es jedem mit ernsthaftem Interesse heute schon möglich, Absender im Internet zu identifizieren. Nur ist das unter Umständen sehr aufwendig. Die Kapazitäten der Behörden sind begrenzt und Hetzer können nicht in angemessener Zeit entlarvt werden. Eine solche Lösung würde auch die sogenannten Bots erschweren. Das sind computergenerierte Benutzerkonten, die sich im Internet als Menschen ausgeben und automatisch erstellte Inhalte verbreiten, um so schlimmstenfalls politische Diskussionen zu steuern. Niemand muss sich mit seinem Namen auf der Stirn zeigen, weder digital noch analog. Wer aber strafrechtlich relevant im Netz agiert, muss identifizierbar sein. Die Ausweispflicht kann für das Internet übersetzt werden. Aber vielleicht lernen die Menschen ja auch irgendwann, mit so viel Freiheit umzugehen. Und dann ist anonymes Surfen wieder möglich.
Aber noch ist anonymes Surfen ein Problem. Zunehmende Bedrohung, zunehmende Angriffe auf Politiker. Die Politik leidet unter einem Ansehensverlust. Laut Forsa-Umfrage vertrauen nur 41% der Deutschen dem Bundestag und nur 16% den Parteien. Union und SPD haben sich eigentlich zum Ziel gesetzt, die Demokratie mehr zu bewerben, eine Demokratiekommission einzurichten, um die Zivilgesellschaft zu stärken. Aber daraus ist bisher noch nichts Konkretes geworden. Auch im Bundestag aber ist der Ton schärfer geworden, seit die AfD dort vertreten ist. Und darüber sprechen wir jetzt, über diesen Ton, über die Sprache, mit der wir es zu tun haben. Professor Henning Lubin ist Sprachwissenschaftler und die Kommunikation in der digitalen Welt ist sein Forschungsschwerpunkt. Schönen guten Abend, Herr Professor Lubin.
Guten Abend, Frau Rink.
Man hört das ja immer wieder, dass wir es angeblich mit einer Verrohung der Sprache zu tun hätten. Hat die denn tatsächlich stattgefunden?
Na, die Sprache selbst ist vielleicht nicht verroht, aber der Sprachgebrauch. Und wenn man mit Abgeordneten beispielsweise des Bundestages spricht, was wir hin und wieder machen im Leibniz-Institut für deutsche Sprache, dann stellt man tatsächlich fest, dass die einem sagen, ja, hier hat sich was verändert, die Kommunikation ist roher, direkter, verletzender geworden. Das hat einerseits etwas mit der AfD zu tun, die die Themen ganz anders einbringen in die parlamentarischen Debatten. Aber auf der anderen Seite haben sich auch die anderen Fraktionen teilweise in ihren Redebeiträgen nicht gerade mit Ruhm bekleckert in dieser Hinsicht.
Was macht die digitale Welt mit unserer Kommunikation? Hat die Einfluss auf diese angebliche Verrohung?
Also ich denke schon, und zwar deshalb, weil wir hier eine ganz neue Art von Öffentlichkeit haben. Wir sind es einfach nicht gewohnt, und das ist auch in den beiden vorherigen Beiträgen ja schon angeklungen, dass wir hier in einer Weise miteinander kommunizieren, die einerseits sozusagen eine Anonymität ermöglicht und auf der anderen Seite weit in die Welt hinausreicht. Das ist etwas, wofür es wenig Präzedenzfälle gibt. Frühere Kommunikation, die hat sich entweder hinter verschlossenen Türen verschlossen oder es war richtige massenmediale Kommunikation. Und die Gesetze, die eben die sozialen Medien unterliegen, sind in dieser Hinsicht tatsächlich andere.
Und die Menschheit hat sich ja schon immer gefragt, was man mit Sprache eigentlich erreichen kann. Diese ganze Tradition der Rhetorik widmet sich ja dieser Frage. Was haben Sie herausgefunden? Was ist da der Forschungsstand? Was Was kann man mit Sprache tatsächlich beim Bürger zum Beispiel erreichen?
Ja, das ist in der Tat wirklich eine interessante Historie, die dahinter steht. Die antike Rhetorik, die klassische Rhetorik hat ja tatsächlich versucht, als eine Art Erfahrungswissenschaft herauszufinden über Reden und die Beobachtung dessen, was danach passiert in der politischen Versammlung, welche rhetorischen Mittel tatsächlich auch wie wirken. Das ist ein Wissen, das sich über hunderte von Jahren angesammelt hat und das dann bei solchen großen Rednern wie Cicero dazu geführt hat, dass sie tatsächlich sehr genau wussten, was denn passiert bei ihren Zuhörern, wenn sie in ihrer politischen Versammlung oder vor Gericht in einer ganz bestimmten Art und Weise reden. Mhm. Das wurde später dann durchaus perfektioniert, Stichwort Propaganda, Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert, das wissen wir alle. Hitler selbst hat da sehr, sehr intensiv dran gearbeitet, seine Wirkung zu überprüfen und zu optimieren. Man glaubte damals gewissermaßen den Gral der Rhetorik gefunden zu haben. Man wüsste, wie die Leute manipuliert werden können. Aber die Forschung, die danach denn, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat, die haben gezeigt, so einfach ist das nun auch wieder nicht. Es spielen sehr viele verschiedene Dinge rein. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die man benennen kann, wenn es darum geht, sprachliche Wirkung zu identifizieren. Aber eine 1:1 Entsprechung einer bestimmten Form, einer bestimmten Ausgestaltung der Rede oder des geschriebenen Textes mit einer ganz bestimmten Wirkung, die lässt sich nicht nachweisen.
Das ist ja offenbar auch in gewisser Weise eine Zeitgeistfrage. Also wenn wir jetzt heute, jedenfalls das Gros von uns, Reden von Hitler hören, dann wundern wir uns ja, dass das Wirkung haben konnte, dieses Gebrülle.
Ja, allerdings. Das ist sehr, sehr stark abhängig vom Zeitgeist, von dem Hintergrund. Und das sind eben auch diese ganz vielen Faktoren, die das so unvorhersagbar machen, was genau denn da abläuft. Also wenn man sich vorstellt, wie ein Hitler heute reden müsste, um diese Wirkung zu erzielen, dann würde er nicht wie Hitler reden können, sondern es müssten Formen sein, es müssten rhetorische Vermittlungstechniken sein, auch ein Vokabular, das uns heute sehr vertraut ist, das uns anspricht, das in uns etwas auslöst, gewissermaßen Klick macht innerlich, wie das bei den Leuten damals in den 20er und 30er Jahren der Fall war, wenn sie mit ihrem Hintergrund beispielsweise aus dem Ersten Weltkrieg oder der Weltwirtschaftskrise diese Reden gehört haben.
Heute sprechen wir davon Framing, ne? Dass wir bestimmte Anker setzen und Menschen in eine Richtung manipulieren wollen.
Ja, man kann sagen, dass das, sagen wir mal, die milde Form ist oder auch oftmals die positive Form der sprachlichen Beeinflussung, positiv in dem Sinne, dass man damit auch ganz bestimmte Themen setzen kann. Framing, damit ist ja gemeint, dass man durch einzelne Wörter, es können auch Bilder sein, aber bei Wörtern funktioniert es besonders gut, ganze Szenerien aufscheinen lässt, die dann ganz bestimmte Schlussfolgerungsprozesse nahelegen. Also wenn wir zum Beispiel über die Migrationsereignisse auf dem Mittelmeer mit dem Begriff Shuttle Service sprechen oder Seenotrettung, sind das völlig unterschiedliche Arten von Bildern, die uns da hervorgerufen werden. Bei Shuttle Service, da denken wir an etwas Regelmäßiges, wofür man bezahlt, was auch insgesamt sicher abläuft. Und genau das ist natürlich beabsichtigt, wenn ein solches Wort verwendet wird. Bei Seenotrettung haben wir eine Dramatik. Wir stellen uns da Schiffe vor, Menschen, die über Bord gegangen sind und die aufgenommen werden müssen und ähnliches mehr. Und das ist eben etwas, was politische Kommunikation immer auch schon geprägt hat. Man hat natürlich immer versucht, mit den geeigneten Begriffen eine ganz bestimmte Prägung der Gedanken vorzunehmen. Heute bezeichnen wir das als Framing und das ist relativ gut kognitionswissenschaftlich untersucht.
Man hat auch untersucht, wie es wirkt, wenn man ständig mit herabwürdigenden, beleidigenden oder diffamierenden Äußerungen zu tun hat. Das macht etwas mit Menschen. Kann man dem denn auch durch positive Sprache entgegenwirken?
Das ist insgesamt relativ schwierig, aber ja, es kommt allerdings sehr genau darauf an, in welcher Situation das stattfindet. Wir wissen ja, wenn man sich in einer realen Gesprächssituation befindet, da gibt es so eine Art soziale Kontrolle. Man kann da nicht einfach so drauf losreden. Man wird gewissermaßen sanktioniert in dem Gespräch. In einer Online-Kommunikation ist das anders und da werden verschiedene Techniken ausprobiert, die durchaus auch tragfähig sind. Klassisch kann man sagen, ist die Moderation, dass also einfach jemand abgestellt oder gelöscht wird, der zu krasse, so hetzerische und diffamierende Dinge sagt oder auch die Gegenrede. Aber auf der anderen Seite kommt damit auch immer dieser Framing-Effekt wieder zustande. Wenn man genau das aufgreift, was jemand gesagt hat an Diffamierenden, dann verstärkt man das nur wiederum. Man sagt auch manchmal, und das ist etwas, was durchaus auch vielleicht generell versucht werden sollte, dass die Entfaltung von Gegenentwürfen, von anderen Geschichten, von anderen Narrativen tatsächlich eher dabei beschritten werden sollte, eine Gegenwelt aufgebaut wird, die sich völlig abgrenzt von dieser negativen, verleumderischen Gegenwelt, Welt, die dort vielleicht dargestellt wird. Das mag am wirksamsten sein, aber den goldenen Weg, die eine Technik, wie man damit tatsächlich zurande kommen kann, die gibt es leider bislang nicht.
Aber auf die Sprache sollte man achten. Professor Henning Lubin, Sprachwissenschaftler und Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Vielen Dank. Zeit für das No-Hate-Speech-Movement in Deutschland. Bundestrollamt für gegen digitalen Hass.
Ihr Bundestrollamt für gegen digitalen Hass informiert.
Guten Tag, Internetfans. Immer öfter stoßen Menschen in den sozialen Medien auf unschöne Hinterlassenschaften in Form von unsozialen Kommentarexkrementen.
Was soll das? Ja, was er schreibt, ey. Von wegen, nächstes Mal, wenn er mich sieht, einen Backschein nehmen, meine Fresse klatschen und dass ich eine dicke, fette, linksversüffte Hure bin. Ey, was soll denn das? Ganz ehrlich, mir wurde Unrecht getan.
Korrekt. Hier ist die Gemeinschaft gefragt. Weisen Sie darauf hin, dass die schriftliche Ankündigung des Klatschens von Backsteinen in Fressen nicht Teil der gesetzlich geschützten freien Meinungsäußerung ist. Wir sagen, Hass ist keine Meinung. Nicht mal im Internet. Sagen Sie das auch. Laut und freundlich.
Bist du der Nächste? Wenn Bedrohung zum Alltag wird, HR2 Kultur der Tag. Auch schwere Alkoholisierung schützt nicht vor Strafe. Gerade hat das Landgericht Nürnberg-Fürth einen 42 Jahre alten Familienvater zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte im Netz dazu aufgerufen, bei der Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft aus Versehen ein paar Löcher in die Gasleitung zu machen. Er habe seinen Kommentar witzig gefunden, hat er zu seiner Verteidigung vorgebracht. Er habe sonst nichts gegen Flüchtlinge. Das Gericht ließ für den mehrfach vorbestraften Mann keine Bewährung zu. Angela Fitsch hat noch ein Beispiel eines Mannes, der nicht nur das Netz genutzt hat, um Angst zu verbreiten.
Freitag, 11. Januar 2019. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden erhält eine ernstzunehmende E-Mail. Bombendrohung im Justizzentrum. Innerhalb von 20 Minuten räumen 600 Mitarbeiter das Haus in der Mainzer Landstraße. Die Straßen rund um das Gebäude sind abgesperrt. Im Gebäude sind 8 Spürhunde im Einsatz. 6 Stunden später gibt es Entwarnung. Kein Sprengstoff, nirgendwo. Am gleichen Tag gehen bundesweit ähnliche Schreiben an Landgerichten ein. In Saarbrücken, Hamburg, Potsdam, Magdeburg, Kiel und wenige Tage später im Oberlandesgericht in Frankfurt. Unterzeichnet war die Bombendrohung dort mit nationalsozialistischer Offensive. Im März wurde der Hauptbahnhof Lübeck, das Finanzamt Gelsenkirchen und das Rathaus in Flensburg evakuiert. Immer wieder wegen Bombendrohungen, angekündigt in einer E-Mail. Im April nimmt die Polizei André M. fest in Halstenbeek im Kreis Pinneberg. Seitdem sitzt der heute 31-Jährige in Untersuchungshaft. Jetzt gibt es eine Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Es geht um mehr als 100 Delikte. Die Behörden gehen davon aus, dass André M. der Hauptakteur der nationalsozialistischen Offensive war. Der 31-Jährige ist kein Unbekannter. In seiner Heimat ist er bekannt als Feuerteufel von Rellingen oder Apfelfestbomber. Mehrere Jahre hatte er bereits in der Psychiatrie oder im Gefängnis verbracht. 2007 nahm ihn ein Spezialeinsatzkommando fest, weil er einen Bombenangriff auf das Rellinger Apfelfest geplant haben soll. Von dem Vorwurf wurde er zwar freigesprochen, wegen mehr als 100 anderer Delikte aber dann doch verurteilt. Es ging vor allem um schwere Sachbeschädigung. 2015 kam er wegen Brandstiftung in Rellingen erneut in Haft. 2016 wurde die Strafe wegen weiterer Vergehen erhöht. 2018 kam er frei. Seit dieser Zeit radikalisierte sich der Mann offenkundig über das Internet. Er war unterwegs im Deep Web, einem schwer zugänglichen Teil des Netzes. In Foren trat er als Sturmsoldat auf, traf auf Gleichgesinnte, von denen sich einer Wehrmacht nannte. Mit Wehrmacht stimmte sich André M. bei seinen Drohungen ab, schickte Drohmails an Bundestagsabgeordnete von Linken, Grünen, der FDP. Auch die damalige Bundesjustizministerin Katharina Barley, SPD, soll Post von André M. bekommen haben. Nach seiner Festnahme, so berichten Sicherheitskreise, sollen die Mails der nationalsozialistischen Offensive geendet haben. Nicht aber die von Wehrmacht, der des Öfteren auch als Staatsstreichorchester auftritt und weiter reihenweise exzessive Drohungen verschickt. Unter anderem an den SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby, der mit dem Tode bedroht wurde. Mitte Januar war sein Büro in Halle durch Schüsse beschädigt worden. Ob es einen Zusammenhang mit der Drohmail gibt, ist unklar. André M. schweigt. Die Berliner Staatsanwaltschaft sagte auf Anfrage des Tagesspiegel, die Ermittlungen im Fall André M. seien abgeschlossen. Zur Anklage wolle man sich nicht äußern.
Hass, Drohungen, Gewalt, das sind keine Privilegien der Rechten. Extremisten von rechts und links treffen sich im Hasssumpf, egal von welcher Seite sie kommen. Und es gibt auch Politiker der AfD, die massiven Anfeindungen ausgesetzt sind. Auch Polizisten fürchten Ausschreitungen bei linken Demonstrationen sehr. Stichworte wie G20-Proteste oder EZB-Einweihung dürfen da nicht fehlen. Allerdings, der Hass von rechts hat eine besondere Masse und Qualität erreicht und wird auch von Menschen geschürt, die zum Beispiel in der Bundespolitik sitzen. Da fühlen sich Extremisten aufs Ungünstigste bestärkt, wenn ihre Positionen salonfähig zu sein scheinen. Caroline Schwarz ist Journalistin, Kämpferin gegen Fake News im Netz und Autorin. Ihr Buch Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, erscheint am 17. Februar. Schönen guten Abend, Frau Schwarz.
Guten Abend.
Kommen wir nochmal auf die Bedrohungen zurück, die, wie wir getitelt haben, zum Alltag geworden sind und die jeden treffen können, der sich für die demokratische Gesellschaft engagiert. Was sind das für Menschen, die Morddrohungen verschicken?
Das ist ganz unterschiedlich. Man muss auch dazu sagen, dass viele der Morddrohungen oder das, was eben auch Betroffene als Morddrohungen verstehen, gar nicht justiziabel sind im Grunde und dann werden eben auch die Urheber nicht immer ermittelt. Deshalb ist es sehr unterschiedlich, aber es sind sehr verschiedene Menschen, die aus Frust, aus Hass, aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber eben immer einschlägige Drohungen schicken.
In der analogen Welt gibt es ja ein Vermummungsverbot, im Digitalen gibt es das nicht. Würden Sie sagen, ein Netz mit Klarnamen könnte da helfen?
Ich weigere mich tatsächlich, das als die beste Option anzusehen. Einerseits, weil es durchaus Möglichkeiten gibt, die meisten der Urheber zu ermitteln. Das wird aber auch auf Seite der Justiz und der Polizeien öfter mal vorausgezögert oder es dauert eben länger, weil auch alle Behörden ziemlich überlastet sind und es an Kenntnissen fehlt. Und zudem brauchen wir eine Möglichkeit der Anonymität für Menschen, die das aus guten Gründen brauchen und auch im Internet brauchen. Das heißt, eigentlich wäre das der dritte Schritt vor dem ersten.
Machen wir den ersten. Gucken wir mal darauf, welche Rolle das Netz denn bei der Radikalisierung von Extremisten spielt.
Das sieht man zunehmend. Das sieht man auch in Bezügen auf das Internet, die es immer wieder gibt. Es gibt durchaus auch mehrere rechtsradikale Morde in den USA Anfang der 2000er Jahre, die schon eine Bezugnahme auf das Internet haben in der Radikalisierung. Und es ist einfacher geworden heutzutage, während man eben früher rechtsradikale Terroristen durchaus hatte, war es schwieriger für die, ihre Ideologie zu verbreiten. Und das Gleiche gilt eben auch für andere rechtsradikale Milieus und Gruppierungen. Es ist viel einfacher, Leute zu finden und anzusprechen über das Netz.
Und es ist auch einfacher, sozusagen Vorbilder zu finden.
Wenn man das so bezeichnet.
Ja, also in dicken Anführungszeichen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, und man muss auch wirklich dazu sagen, der Großteil der Drohungen kommt eben aus dem rechtsradikalen Spektrum. Man muss vorsichtig sein, dass man da nicht Gleichsetzungen vornimmt an der Stelle.
Sie sagen ja, dass Justiz und Polizei nicht machtlos sind, aber sie müssten die Strukturen des Hasses im Netz besser kennen. Welche Strukturen sind das, die bisher noch so unbekannt sind?
Also einerseits hat sich das extrem ausdifferenziert seit eben den späteren 90er Jahren. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Gruppierungen und Milieus, die eben auf den Plattformen im Netz unterwegs sind. Zugleich gibt es eben auch immer wieder neue Plattformen, die entweder schon von Rechtsradikalen aufgebaut werden oder die sie sich eben aneignen. Und zunehmend sieht man dann eben, dass es sich eher in halb öffentliche Räume bewegt. Das heißt, inzwischen sind Plattformen und Messenger-Plattformen wie Telegram sehr, sehr beliebt unter Rechtsradikalen. Übrigens nur ein paar Jahre nach den Islamisten, die das als erstes als Plattform für sich erkannt haben.
Wir haben vorhin ja auch schon über Facebook gesprochen und deren Engagement, da vielleicht das eine oder andere besser zu löschen. Da sind Moderatoren weltweit unterwegs, haben wir gehört. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht Facebook noch in diesem Milieu?
Facebook ist immer noch, also wenn wir von Deutschland ausgehen, aber auch weltweit, eine Plattform, die ein relativ großer Teil der Bevölkerung nutzt, das muss man sagen. Gleichzeitig haben die eben auch ihre Moderationsregeln immer weiter angezogen in den letzten Jahren, auch auf öffentlichen Druck hin. Das bedeutet, dass Rechtsradikale die Plattform nach wie vor nutzen, dort auch teilweise von einzelnen Menschen sehr viel Hass verbreitet wird. Aber es ist mehr die Anspracheplattform, über die man sich noch halbwegs harmlos gibt. Und in geschlosseneren Räumen, halbgeschlossenen Räumen, ist es dann eben noch zunehmend radikaler, es ist gewaltaffiner. Und teilweise gibt es dann eben auch Leute, die Terroristen verehren in diesen Gruppen und Kanälen.
Ein Teil der Strategie gerade der rechten Milieus ist ja, Falschinformationen zu verbreiten. Sie waren auch viel als Faktencheckerin unterwegs. Was ist das für eine Strategie mit diesen Fake News?
Muss man sagen, sie haben kein Privileg auf Falschmeldungen im rechtsradikalen Spektrum, aber es ist eben zur erklärten Strategie geworden. Das heißt, man versucht einerseits Menschen gezielt zu emotionalisieren. Das funktioniert über Falschmeldungen, aber auch über andere Wege. Andererseits dient es dazu, eben das Vertrauen in Institutionen aller Art zu zerstören, weil man eben dafür sorgt, dass man bei Menschen den Eindruck erweckt, man könnte gar niemandem mehr trauen. Und das ist eben eine gezielte Strategie, die immer wieder eingesetzt wird.
Was können wir denn als Zivilgesellschaft machen? Was hilft?
Also Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Punkt in diesem ganzen Konglomerat an Dingen, die eben getan werden müssen. Und das betrifft auch Justiz, Medien, Politik und noch viele weitere Akteure. Grundsätzlich können aber alle dafür sorgen, dass sich die Grenzen des Sagbaren und des Machbaren nicht noch weiter verschieben, als sie es ohnehin schon verschoben sind. Und jeder hat in seinem Umfeld Menschen, die solche Dinge tun und wo solche Dinge eben auch widersprochen werden müssen. Und das liegt da an uns und an der Zivilgesellschaft, dort auch Zivilcourage zu zeigen.
Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, so heißt das Buch von Caroline Schwarz. Danke fürs Gespräch. Die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller hat 2015 gesagt, wenn Worte wie Volksverräter und Lügenpresse lange genug spazieren gehen, ist der Weg zu den Messern nicht weit. Nehmen wir die Worte an die Leine oder vertreiben sie ganz von den Spielwesen der Zivilgesellschaft. Das war HR2 Kultur der Tag. Bist du der Nächste, wenn Bedrohung zum Alltag wird? In dieser Woche in der Tagredaktion Angela Fitsch, Karen Fuhrmann, Hadija Haruna-Ölker, Birgit Spielmann und in der Produktion Dorothea Schuler. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.